Willkommen am Wilms-Gymnasium beim Podcast von IMAC AI. Mein heutiger Gast war Professor Dr. Dennis Kipke, Profi für Cybersecurity. Bleib dran, um zu erfahren, warum er beim FBI war. Wann warst du zuletzt in einer Schule?
Vor in etwa einem Jahr, das war meine Heimatschule und die haben einen Berufsorientierungstag und da schaue ich einmal pro Jahr dann vorbei.
Ah, sehr cool. Und was vermisst du am meisten aus deiner Schulzeit?
Dass alles etwas entspannter ist.
Oh ja, okay.
Ja, das ist immer, glaube ich, ein Perspektivproblem, genau.
Und hattest du einen Erstkontakt zum Thema KI bereits in deiner Schulzeit?
Nee, ich glaube, das liegt zu weit zurück. Zwar im letzten Jahrzehnt, also ich mache ja viel mit Cybersicherheit und da hat man schon lange über digitale Möglichkeiten gesprochen, wie man eben auch KI nutzen kann, um IT-Systeme sicherer zu machen. Aber zu meiner Schulzeit war es, glaube ich, noch kein so wahnsinnig großes Thema, also eher ein theoretisches Thema.
Mhm. Und du hast ein Abi mit 1,0 gemacht. Respekt. Hast du typischerweise nur den Studiengang Medizin und dein letztes gewähltes Studiengang Jura als Studiengänge nach dem Abitur in Betracht gezogen?
Ja, das waren tatsächlich die ersten beiden Optionen, worüber ich nachgedacht habe. Dann ist es aber tatsächlich in Richtung Jura gegangen und ich habe dann noch Informatik mitstudiert, also Rechtswissenschaft Krass. Und Informatik, weil ich mich früh schon mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt habe. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwelche Vorgaben, also Regularien hat, sondern ja auch überlegen muss, wie setze ich das technisch um, und da hat sich dann irgendwie so eine Symbiose ergeben, die war ganz nützlich.
Nimmst du die Cookies auf den Websites an?
Nein.
Krass. Ja, also ich kenne das ja selber. Aber ich drücke immer einfach, ja, komm, einfach weiter. Aber krass, ja. Cookies wird erstmal überall jetzt abgelehnt. Oh Gott. Kann man was machen, wenn man da schon, also wenn man da schon zu tief drin ist? Ja, ist doch so, kann man da wirklich
also,
was machen?
Das Problem ist, ich glaube, irgendwo sind wir alle erfasst. Also es gibt ja sogar eine Data Broker, das ist ja auch ein Skandal gewesen vor einigen Monaten. Da hat man ja irgendwie das Handy von Angela Merkel geortet und von Friedrich Merz und weiteren wichtigen Persönlichkeiten, Wirtschafts-CEOs. Und überall, wo wir eine App runterladen und installieren, ist es oft auch schon so, wenn man da mal in die Nutzungsbedingungen, Datenschutzbedingungen reinschaut, dass eben doch die Auswertungsdaten weitergegeben werden können. Das ist dasselbe für Android-Geräte wie auch für Apple-Geräte. Das heißt, irgendwo sind wir wahrscheinlich alle schon erfasst.
Ich schließe im Sommer meine Schullaufbahn mit dem Abitur ab. Welche Studienwahltipps gibst du meinem Jahrgang?
Ja, ich glaube, das kommt da so ein bisschen auf die Interessen von jedem Einzelnen an. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Aber IT-Themen sind definitiv nach wie vor im Kommen. Es ist ja so gewesen, dass wir einige Jahre auch gesagt haben, IT ist nicht so das Studienfach, Ingenieurwesen ist nicht so das Studienfach, weil es auch teilweise keine besonders guten Jobaussichten gegeben hat. Aber gerade beispielsweise im Bereich Cybersicherheit hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel ergeben. Das kann ich auch guten Gewissens sagen, weil wir natürlich mittlerweile alles irgendwie digitalisiert haben. Alles ist miteinander vernetzt. Wir leben ja auch mittlerweile in einer etwas anderen geopolitischen Lage, kann man eigentlich auch sagen, wo eben auch Digitalisierung, digitale Resilienz eine große Herausforderung ist. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also Wirtschaft, Wissenschaft, Unternehmen, Zivilgesellschaft, aber auch staatliche Einrichtungen, Behörden, Politik müssen da zusammenwirken. Und dementsprechend gibt es gerade in diesem IT-Umfeld, sage ich mal, im Bereich digitale Resilienz, sehr, sehr gute Chancen, dass man da auch was machen kann.
Wie stark wird sich deiner Ansicht nach die aktuelle Berufswelt in 10 Jahren durch KI geändert haben?
Schon massiv. Also wir sehen jetzt schon wirklich deutliche Auswirkungen. Also beispielsweise im Bereich Coding. Früher wurden sehr, sehr viele Programmentwickler auch im Einstiegsbereich gesucht. Und wir haben ja gesehen, insbesondere im letzten Jahr hat es viele Entlassungen auch im Big-Tech-Konzernbereich in Kalifornien gegeben, wo eben solche Berufseinsteiger, die so grundlegende Aufgaben gemacht haben, dann einfach jetzt durch KI ersetzt wurden. Wir sehen es aber auch im Bereich der Kreativwirtschaft, im Bereich von Marketing, ein bisschen in den Bereich Immobilien hinein, wo eben früher auch Grafiken aufbereitet worden sind für den Verkauf. Das wird mittlerweile durch KI gemacht. Und viele Unternehmen sagen auch, warum sollte ich in eine Marketingagentur investieren, wenn ich zum Beispiel Logo KI generieren kann. Das wird zu erheblichen Umbrüchen führen. Gleichwohl wird es nicht so sein, dass KI uns alle ersetzt, was ja auch manchmal so ein bisschen vermutet wird. Ich glaube, wir müssen einfach mit einer viel, viel stärkeren Spezialisierung von Berufsfeldern rechnen. Man kann das ja auch so ein bisschen vergleichen mit dem, was wir in den frühen 1980er Jahren hatten. Da hieß es auch so, damals noch EDV, also elektronische Datenverarbeitung. Da gab es ja auch Befürchtungen, der Computer würde uns alle ersetzen, würde klassische Büroberufe ersetzen. setzen. Aber was wir gesehen haben, ist, es sind neue Ausbildungsfelder, Arbeitsfelder entstanden. Arbeit wurde noch weiter diversifiziert. Und ich glaube auch solche Berufe im Bereich Wissensgesellschaft, also wie sammelt man Wissen, wie bewertet man Wissen, wie sortiert man Wissen, das wird eine viel, viel größere Rolle in den nächsten Jahren spielen, weil vor 20, 25 Jahren, wenn wir da ans Internet, an die Anfänge des Internets gedacht haben, da ging es in erster Linie darum, überhaupt was zu finden. Es war nicht zu vielen Themen, gerade zu kleinen, geringfügigen Themen, war eben kaum Information vorhanden. Und jetzt sehen wir, es geht nicht darum, irgendwas zu finden, sondern das, was wir alles finden, was ja Massen an Informationen sind, das einschätzen, bewerten, systematisieren zu können. Und in diesem Bereich Wissensmanagement wird es, glaube ich, noch sehr, sehr große Herausforderungen geben.
Und du hast ja eben schon angedeutet, dass so Cybersecurity dein Schwerpunktthema ist. Was war ausschlaggebend für diese Wahl?
Was war ausschlaggebend? Also es ist relativ interessant. Also ich habe ursprünglich mal angefangen so mit polizeilicher Datenverarbeitung und dann geschaut, was darf die Polizei, was dürfen Geheimdienste machen, wenn sie Daten erheben, wo sind da Grenzen zu setzen? Und da kommt man natürlich relativ schnell auch in den Bereich, dass man sagt, ja, sie verarbeiten unsere Daten, unsere persönlichen Daten, aber es muss irgendwo Grenzen geben. Und wie kann man beispielsweise dafür schützen, dass Polizeidaten nicht missbraucht werden? Und da habe ich dann versucht, im Rahmen meiner Doktorarbeit damals noch technische Schutzmechanismen zu entwickeln, um eben einen solchen Missbrauch von Daten zu verhindern. Und da sind wir schon bei dem Thema Cybersicherheit, also technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um eben Daten zu schützen. Und vor 11 Jahren, also im Jahr 2015, gab es das erste IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland. Und auf einmal wurde Cybersicherheit zu einer Pflicht für kritische Infrastrukturen, also Energieversorgung, Wasserversorgung, Stromversorgung, beispielsweise Versorgung auch mit Nahrungsmitteln, Verkehr. Die mussten auf einmal alle Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und dann hat sich das eigentlich so nach und nach entwickelt. Also wir haben immer digitalisiert, vernetzt, immer mehr Cyberangriffe gehabt. Gerade auch die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass massiv auch Phishing sich durchgesetzt hat. Also dass man eben versucht, auch Leute auf falsche Websites zu lenken, Desinformation und Schadsoftware. Und ja, jetzt in dem Zeitalter, in dem wir jetzt gerade leben, also KI ist ja ein wichtiger Punkt natürlich, nutzen Cyberkriminelle auch immer mehr KI, um eben sich die Arbeit zu erleichtern. Genau wie wir das nutzen, um unsere Arbeit zu erleichtern.
Und KI lässt die Sorgen um unsere Cybersecurity ja stark steigen. Kannst du den Zuhörern und mir erklären, warum das so ist?
Ja, also das hat zum einen damit zu tun, dass Cyberkriminalität nicht so irgendwie der klassische Hacker ist, wie man sich das vorstellt, der allein operiert oder allein in irgendeinem Keller sitzt. Wir reden mittlerweile von einer regelrechten Industrie, einer Cybercrime-Industrie. Und wir haben eben Akteure, die sitzen in ausländischen Drittstaaten, also zum Beispiel in Nordkorea, in Indien, in Myanmar, in der Volksrepublik China oder auch in osteuropäischen Staaten. Und die sind wirklich straff organisiert, wie ein Unternehmen, muss man sich das vorstellen. Das heißt, die haben irgendwie einen Unternehmenssitz, die haben Büroflächen gemietet, die haben Mitarbeiter, die sie bezahlen, Kolleginnen und Kollegen, Urlaubsansprüche, also all das, was man sich vorstellt, vielleicht sogar Boni, aber oftmals das einzige Ziel, Cyberkriminalität zu begehen. Das heißt also beispielsweise Unternehmen auszuspähen, staatliche Einrichtungen zu kompromittieren, wie wir es jetzt vor kurzem gesehen haben, DDoS-Attacken auszuüben. Also bei der Deutschen Bahn ging ja letzte Woche relativ wenig auch aufgrund von Cyber-Angriffen, weil eben die Systeme überlastet worden sind. Und solche Cyberkriminellen, die wollen natürlich dann irgendwo ihre Prozesse noch effektiver, effizienter gestalten. Und da kann es beispielsweise sein, was jeder mittlerweile schon weiß, solche Phishing-E-Mails, ja, wo man behauptet, man ist irgendwer und gibt sich als ein falsches Unternehmen aus, kann man durch KI vorformulieren lassen. Es ist so, dass Schadcode für Malware durch KI generiert werden kann. Es ist so, dass ich beispielsweise Social Engineering Kampagnen mittels KI planen kann. Und es geht sogar so weit, also Ransomware ist ja so ein Schlüsselbegriff, das heißt, ich greife ein Unternehmen an, verschlüsselt alle Daten von diesem Unternehmen und erpresst sie dann hinterher. Sage, also entweder ihr gebt mir jetzt Geld in Bitcoins oder aber ihr bekommt eure Daten nicht wieder und geht vielleicht pleite an der Stelle. Dass man früher noch selber das Lösegeld aushandeln musste. Das ist anstrengend. Das Opfer kommt vielleicht aus irgendeinem Staat, wo man die Sprache nicht beherrscht. Und es ist immer so ein Hin und Her und dann hat man Zeitverschiebung. Mittlerweile ist es auch so, dass man Chatbots einsetzt. Cyberkriminelle setzen Chatbots ein. Krass. Die sprechen dazu alle Sprachen, sind darauf trainiert, die Opfer, die Erpressungsopfer besonders psychologisch unter Druck zu setzen, um eben möglichst hohe Lösegeldsummen zu erzwingen. Also man sieht das an allen Ecken und Kanten, wo wir KI nutzen, nutzen natürlich auch Cyberkriminelle künstliche Intelligenz.
Oh, krass, ey, das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Das klingt alles so gruselig.
Ja, es ist auch nicht nett.
Und du hast über rechtliche Herausforderungen moderner Überwachungstechnologien promoviert. Wie stehst du als Bremer zur KI-gestützten Überwachung des Bahnhofvorplatzes?
Also da muss ich ganz ehrlich zu sagen, das sehe ich sehr, sehr kritisch an der Stelle. Also wir müssen uns ja überlegen, was bezwecken wir mit Videoüberwachung im Allgemeinen? Jetzt, ob sie KI-gestützt ist, ob sie nicht KI-gestützt ist. Und im Bereich der Kriminalprävention überlegt man ja zwischen zwei Dingen, präventiv und zur Erleichterung der Strafverfolgung, sage ich mal, repressiv. Und im Bereich der Prävention bringt es relativ wenig. Also zum einen ist es so, ich kann mich als Straftäter auch darauf vorbereiten an der Stelle, kann mich vermummen beispielsweise, kann mein Gesicht beispielsweise auch so unkenntlich gestalten an der Stelle, dass man mich nicht sofort ohne weiteres zuordnen kann. Und zum anderen muss man sich auch die Frage stellen, im konkreten Notfall, also was bringt und wie schnell sind beispielsweise Einsatzkräfte auch vor Ort? Das heißt, ich sehe die Schutzwirkung an der Stelle relativ gering. Natürlich, man kann den einen oder anderen abschrecken an der Stelle, aber es ist das wirklich, was wir wollen, weil wir wollen ja eigentlich nicht an den Symptomen von Kriminalität uns beispielsweise in bestimmten Regionen mit befassen, sondern wollen die Ursachen für solche Kriminalität bekämpfen. Und meine Sorge ist einfach, dass man dann sagt, ja, wir pflastern alles mit Kameras zu und schöne neue KI-Welt, das wird alles irgendwie überwacht. Aber die Ursache für Kriminalität, also auch im kriminalsoziologischen Sinne, greifen wir nicht an. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das ich da auch politisch sehe, weil KI und Kameras lässt sich immer gut vermarkten. Das klingt erstmal gut, es ist einfach erklärbar. Aber wie viel steckt dann wirklich dahinter? Die Frage muss man sich, glaube ich, stellen.
Australien hat es vorgemacht. Social Media ist erst ab 16 erlaubt. Und in Deutschland fängt jetzt auch die Debatte an. Wie stehst du dazu?
Ich halte das für hochproblematisch. Also die Australier haben jetzt ein Gesetz geschaffen, schon seit längerem ein Gesetz geschaffen. Aber die Frage ist, wie wird dieses Gesetz umgesetzt? Das ist ja der große Punkt. Das heißt, wie kann ich wirklich nachvollziehen, dass jemand 16 ist oder 14 ist und nicht älter oder jünger ist? Und auch die Australier haben da bislang noch nicht die perfekte Lösung vorgelegt. In Deutschland wird beispielsweise der Einsatz einer EU-Wallet diskutiert. Aber das ist noch keine ausgereiften Konzepte. Und selbst wenn man sagen würde, man schafft es wirklich sicherzustellen, dass diese Altersgruppe ganz auch technisch realisierbar ist, dass sie umsetzbar ist, stellt sich die Frage, was erreiche ich eigentlich damit? Also wir wollen ja Medienkompetenz eigentlich fördern. Wir wollen Leute darauf aufmerksam machen, dass sie nicht einfach das glauben, was in irgendwelchen Filterblasen irgendwo auf Facebook oder Instagram gepostet wird, sondern vielleicht auch Dinge hinterfragen, die dann vielleicht zu reißerisch erscheinen, aus dem Kontext gezogen scheinen. Ich finde es einfach schwierig an der Stelle zu sagen, wir halten Leute davon ab, auch im Sinne der Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit, grundrechtlich geschützte Werte. Und dann auf einmal dann mit Vollendung des 16. Lebensjahres zu sagen, ja, jetzt hast du Zugriff, aber du hast überhaupt keine Kompetenzen in dem Bereich gesammelt, weil irgendwann müssen wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen treffen. Wir müssen uns mit einer pluralistischen Meinung, Gesellschaft mit den Meinungen auseinandersetzen, auch falschen Meinungen vielleicht, und das wird ja an der Stelle überhaupt nicht trainiert. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, als anstelle eine platte Verbotsdiskussion zu führen, ist so ein bisschen wie mit den Überwachungskameras, zu sagen, wie können wir denn jetzt diese Medienkompetenz endlich mal irgendwo in die Schulen reinbringen? Wie können wir auch Fördermittel in dem Bereich bereitstellen? Da sind ja vor allen Dingen auch die Länder gefördert, weil das in deren Zuständigkeit reinfällt. Und dann viel, viel mehr zu tun, als in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber auch hier wieder, es ist natürlich einfacher zu sagen, wir verbieten es, anstelle, dass wir das eigentliche Problem angehen.
True. Krass, ich hatte irgendwie gedacht, dass du da voll für bist, aber das macht total viel Sinn, dass man ja eigentlich gar nicht lernt, wie man mit Fake News umgeht, mit dem kritischen Denken, wenn man es einfach verbietet.
Man könnte ja genauso gut sagen, man verbietet den Einsatz von KI-Tools, solange man nicht 16 ist, weil man das nicht einschätzen kann. Aber dadurch lösen wir auch nicht die Probleme.
Klar. Wie sicher kann ich mir sein, dass mein Handy morgen beim Aufstehen vollgeladen ist, also unsere Stromnetze nicht durch einen Cyberangriff gestört werden?
Das ist eine super interessante Frage und die hatte ich tatsächlich auch gerade schon in einem Interview, wo es genau um dieses Thema ging. Genau. Wie belastbar ist eigentlich unser Stromnetz? Also man muss durchaus sagen, Deutschland hat auch im europäischen, weltweiten Vergleich eines der sichersten Stromnetze nach wie vor. Das hat auch die Bundesregierung auch vor kurzem noch kommuniziert. Das heißt, selbst wenn wir von hybriden Bedrohungen sprechen, geänderter Bedrohungslage und jetzt auch den Vorfall mal in Berlin am 3. Januar einbeziehen, mit dem Sabotagevorfall, können wir sagen, ein flächendeckender, dauerhafter Stromausfall in ganz Deutschland. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Womit wir aber durchaus zu rechnen haben, ist, dass eben regionaler Stromausfall, zeitweiliger Stromausfall durchaus eintritt. Man hat es ja gesehen, das Stromnetz ist in Deutschland nicht darauf ausgelegt, dass eben Akteure hingehen und bewusst das Stromnetz sabotieren, das Stromnetz zerstören. Das haben wir in vielen Bereichen der kritischen Infrastruktur. Wenn wir zum Beispiel an den Bahnverkehr denken, im Herbst 2022 hat es da ja auch hier in Norddeutschland Sabotageakten an Schienen gegeben, wo eben Kupferteile gestohlen worden sind. Da ist man zunächst von russischer Sabotage ausgegangen. Hinterher hat sich herausgestellt, es war einfach nur Materialdiebstahl. Aber solche Vorgänge, die werden in nächster Zeit einfach immer mehr auftreten. Wir haben auch natürlich immer mehr Trittbrettfahrer. Wir haben sie an den Drohnenüberflügen gesehen, die im letzten Jahr sehr, sehr intensiv diskutiert worden sind. Und das heißt, solche regionalen Ereignisse halte ich durchaus für wahrscheinlich, dass das auch in den nächsten Jahren durchaus häufiger auftreten könnte.
Was ist 2026 bedrohlicher für IT-sicherheitsmittelständige Unternehmen, KI oder Quantencomputing?
Also gegenwärtig würde ich sagen, definitiv noch künstliche Intelligenz, weil KI hat sich ja überall durchgesetzt mittlerweile. Also KI wird überall eingesetzt. Ich hatte es ja eben auch skizziert von Cyberkriminellen schon seit geraumer Zeit. Es wird auch in der Cyberabwehr eingesetzt, muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
Auf welcher Seite ist es stärker?
Ja, das ist immer diese schöne, die schöne Debatte. Ich glaube, man kann es schwer irgendwie quantifizieren und sagen, jetzt die einen sind jetzt besser oder schlechter. Es ist natürlich so, die Cyberabwehr reagiert meistens auf eine Bedrohungslage. Das heißt, wenn jemand KI einsetzt, dann wird darauf seitens der Cyberabwehr reagiert. Andererseits ist es auch so, dass es schon eine gewisse Erleichterung an der Stelle schafft, weil man zum Beispiel Anomalien in Computernetzwerken, also wenn irgendwas nicht so richtig läuft, wie man sich's vorstellt, wenn Datenpakete vielleicht fehlgehen, dann vielleicht eher sagen kann, naja, jetzt müssen wir es mal vom Netz trennen, sowas wird dann schneller erkannt. Also gerade bei Cyberabwehr geht es vielfach um Reaktionsgeschwindigkeit, Informationsaustausch. Gleichwohl ist Quantencomputing etwas, was noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist. Also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das ist die deutsche Cybersicherheitsbehörde. Die hat jetzt vor kurzem, jetzt Jahresanfang, so ein paar Prognosen veröffentlicht, wo sie gesagt hat, ja, wann ist eigentlich diese Technologiereserve, dass wir sagen können, konventionelle Verschlüsselungsmechanismen entsprechend eben noch dem Stand der Technik in der Cybersicherheit so weit abgeschmolzen, dass sie nicht mehr sicher sind. Und da ist man zurückgerudert. Und früher hat man gesagt, ja, Quantencomputing, das ist irgendwie erst 2035 bis 2040 wirklich relevant. Aber auch die Big-Tech-Konzerne, die Hyperscaler in den Vereinigten Staaten, die haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel investiert monetär. Dann haben wir auch Sicherheitsbehörden, wie zum Beispiel eine US-amerikanische NSA, die natürlich auch Interesse an solchen Daten hat. Und wir haben jetzt so viele Fortschritte auch im Bereich Quantencomputing erzielt, dass man sagen kann, ja, wir haben jetzt 2026, 2031 allerspätestens sollte man sich mal überlegen, ob gegenwärtige Verschlüsselungsmechanismen noch aktuell sind. Und erste post-quantenkryptografische Verschlüsselungsstandards, die wurden bereits 2024 in den USA publiziert. Die Deutsche Cyberagentur betreibt auch Forschung in dem Bereich. Das heißt, man hat das Thema auf dem Schirm, aber es ist noch nicht ganz so brennakut, wie es jetzt bei künstlicher Intelligenz der Fall ist.
Verstehe. Und was wünschst du dir für die Regulierung von KI in Europa?
Also ich würde mir mehr Durchsetzungskraft an der Stelle wünschen. Wir haben ja einen europäischen AI Act. Also wir sind, das muss man sagen, ist ja eine große politische, wie juristische, wie zivilisatorische Errungenschaft, dass wir einen einheitlichen Rechtsakt haben, der eben Sicherheitsanforderungen, Transparenzanforderungen für die unterschiedlichen Arten von KI-Systemen festlegt, auch je nach Kritikalität sortiert. Jetzt sind wir dabei momentan, das nennt sich Digital Omnibus, in einem neuen Gesetzgebungsverfahren, was durch die Europäische Kommission angestoßen wurde, diese Standards, die wir gesetzt haben, wir so ein bisschen zurückzunehmen. Und da würde ich mir anstelle dessen wünschen, dass die zurückgenommen werden, die vielleicht noch stärker durchgesetzt werden, umgesetzt werden, überwacht und kontrolliert werden, weil die Bedrohung ist ja definitiv da. Also wir reden ja überall davon und es geht ja nicht nur um Cyberangriffe, es geht ja auch um Desinformation, es geht um Deepfakes, es geht darum, dass vielleicht so ganze Nachrichtensender, wie wir während des Kriegs im Nahost gesehen haben, gefaked werden, inklusive Sprechern, Shows, nur eben um Desinformation zu streuen. Und wir sehen gleichzeitig eben auch, dass Bürgerinnen und Bürger KI-Produkte vielfach einsetzen, sich aber teilweise nicht über die Auswirkungen bewusst sind, also im Hinblick auf Privatsphäre, eigene Gesundheit und auch eben Cybersicherheit und Datenschutz. Und da brauchen wir natürlich eine Regulierung, die diese Gefahren, die überall sind, adressiert.
Nutzt du ChatGPT?
Sehr begrenzt. Also wirklich nur in erster Linie entweder, um mir Argumente aufzeigen zu lassen, unterschiedliche Positionen, sich zu überlegen, was hat man vielleicht übersehen, oder um Listen zu generieren. Das heißt, einfach mal zu schauen, wenn man ein Thema hat, was sind denn jetzt Eckpunkte, wo man so ein Thema vielleicht diskutieren könnte. Aber die eigentliche inhaltliche Arbeit, die vertraue ich einer KI noch nicht an.
Also du würdest auch niemals irgendwie irgendwelche Daten über dich selber, sei es eine Nummer oder deine Adresse, irgendwie über ChatGPT
einschreiben? Das auf keinen Fall. Also zum einen,
das ist so krass, dass ich jetzt hier mal über einen Professionellen sitzen habe.
Nein, also es ist ja so, also dass das Problem ist, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das ist aber ein Problem, worüber wir sprechen, weil in den USA faktisch gesehen kein Datenschutzstandard herrscht wie in der Europäischen Union. Und ich möchte andererseits auch nicht eigentlich, dass meine sensiblen Daten, meine persönlichen Daten für Trainingszwecke eingesetzt werden. Oder es muss ja nicht nur ChatGPT sein, wir haben ja Gemini beispielsweise auch, wir haben Grok, dass eben diese Daten an Dritte, beispielsweise zu Werbe- und Marketingzwecken, weitergegeben werden.
Zu KI-Agenten. Damit KI-Agenten effektiv arbeiten können, brauchen sie viele Daten. Wie stehst du dazu?
Ja, also KI-Agenten sind sicherlich eine Chance. Das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen, weil sie eben auch unterstützen, Dinge automatisiert zu erledigen und KI vielleicht auch noch tiefer integrieren, als es jetzt beispielsweise nur mit irgendwelchen Sprachmodellen oder LLMs der Fall ist. Sie werden teilweise in den Unternehmen auch schon eingesetzt. Das Problem ist aber oftmals, dass eben keine Leitlinien für den KI-Einsatz vorhanden sind. Das heißt, dass Ergebnisse beispielsweise überprüft werden, dass automatisierte Reaktionen vielleicht auch nochmal letzten Endes durch den Menschen gegengecheckt werden. Und da kann man auch nur davor warnen, das ist nicht nur ein Datenschutzproblem und ein Problem für Geschäftsgeheimnisse, sondern auch ein Problem dafür, dass man eben mit den richtigen Ergebnissen am Ende auch arbeiten muss. Und wenn man die nicht bekommt, dann hat man als Unternehmen oder auch als behördliche Einrichtung wie auch als Privatperson ein Problem.
Erklär mir einen KI-Begriff, den ich vermutlich noch nicht kenne.
Oh, das ist ein KI-Begriff, den du noch nicht kennst. Da muss ich, glaube ich, erstmal passen gerade.
Okay, du kannst ja noch ganz entspannt einfach nachdenken. Ich frage dich am Ende nochmal.
Gerne.
Mein Lehrer Klaus Wegers sagt immer, ohne digitale Souveränität fehlen wir auch unsere bildungsmediale Souveränität. Also die Deutungshoheit über historische Ereignisse und gesellschaftliche Bestrebungen. Würdest du ihm zustimmen?
Kannst du die Frage noch wieder sagen?
Ohne digitale Souveränität verlieren wir auch unsere bildungsmediale Souveränität. Also die Deutungshoheit über historische Ereignisse und gesellschaftliche Bestrebungen. Würdest du ihm zustimmen?
Ja, durchaus. Kann man, glaube ich, so sehen. Also ich meine, wenn wir uns die Frage stellen, wo kommt eigentlich unsere Historie her? Aus den Daten, die wir haben, aus den Datensätzen, die uns zur Verfügung stehen. Wenn uns diese Datensätze nicht mehr zur Verfügung stehen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem an der Stelle. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft beispielsweise, die DFG, die hat jetzt angefangen im Zuge von Data Repositories, die jetzt umgeschiftet werden sollen. Also Daten, die man zuvor beispielsweise in Hyperscaler in den Vereinigten Staaten gespeichert hatte, jetzt wieder zurück zu übertragen auf Datenspeicher in der Europäischen Union, in Deutschland. Und man kann sich das so ein bisschen vielleicht auch vorstellen wie mit so einem Bundesarchiv, ja, wo man ja weiß, es liegt alles irgendwo in so einem Bergtresor und wird immer eben aktualisiert, ist systematisiert, ist auch eben dem Staat dann an der Stelle zugänglich. Haben wir natürlich ein Problem, wenn wir sagen, wir verlieren immer mehr die Datenhoheit. Ich glaube, das ist es, womit digitale Souveränität sehr stark zusammenhängt und sind vielleicht irgendwann gar nicht mehr in der Lage, egal ob es jetzt Forschungsdaten sind oder geschichtsträchtige Daten, auf diese Daten wieder zuzugreifen. Und von daher macht das schon Sinn, ja, so zu argumentieren.
Du bist ins Visier des FBIs geraten, als Berater. War das Einholen deiner Expertise durch das FBI eines deiner beruflichen Höhepunkte?
Nein.
Krass, also, wenn ich so FBI höre, das klingt ja, schon echt also, wichtig und ja, echt hoch. So.
Also ich glaube, wir haben da immer so ein romantisches Verständnis von FBI, was irgendwie durch so Fernsehproduktion und Filmproduktion getriggert wird. Menschen mit großen, schweren Waffen, schnellen Autos und die irgendwie immer gleich angezogen sind. Aber das ist eher was Bürokratisches. Das muss man also. Es ging da vor allen Dingen auch um die Frage, dass eben biometrische Daten von US-Bürgerinnen und US-Bürgern zunehmend nach China übertragen werden, welche Gründe das haben könnte, weil eben chinesische Genomanalyse-Dienste ihre Leistungen in den Vereinigten Staaten kostengünstig angeboten haben. Man sich die Frage gestellt hat, warum? Also was kann man eigentlich mit genetischen Daten von Bürgerinnen und Bürgern tun? Und da ging es einfach so ein bisschen um eine Risikoeinschätzung des Ganzen.
Du hältst auf der ganzen Welt Vorträge bzw. Vorlesungen. In welchem Land bereichern dich die Diskussion über KI und Cybersecurity am meisten?
Tatsächlich hier in der Europäischen Union. Also wir haben da eine sehr gute Community und viele haben auch ein gutes Verständnis für Cybersicherheit, wohingegen das in vielen anderen Staaten so langsam erst ankommt. Also man schaut natürlich schon, was wird in der Europäischen Union gemacht. Trotz Brexit sind wir nach wie vor einer der größten Binnenmärkte der Welt und das macht uns natürlich auch wirtschaftlich. Als Importnation sind wir nicht, aber als Staatenverbund, der eben Technologie importiert, sehr, sehr interessant. Und deswegen schaut man beispielsweise auch in den Vereinigten Staaten, in Japan, in China, in Indien. Was macht man da so? Und vor kurzem hatte ich eben ein Gespräch mit einem indischen Fernsehsender tatsächlich, wo dann die Frage war, sehr interessant, wie reguliert ihr eigentlich in der Europäischen Union produktbezogene Cybersicherheit? Also wenn wir unsere IT-Produkte zukünftig in die EU exportieren wollen, was müssen denn unsere Hersteller, unsere Softwareanbieter in Indien beachten, damit wir weiterhin auf den EU-Binnenmarkt Fuß fassen können? Das sind natürlich hochinteressante Fragestellungen. Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren auch immer weiter zunehmen. Und wo wir mittlerweile immer mehr über Vertrauenswürdigkeit von Technologie, Vertrauenswürdigkeit von Herkunftsländern sprechen, da haben wir uns ja vor 10 Jahren überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Und da können wir in Zukunft in der EU sagen, ja, wir sind extrem vertrauenswürdig. Wir haben extrem hohe Grundrechtsstandards, einheitlich durch eine europäische Grundrechtecharta in der Europäischen Union wiedergegeben und das auch noch in spezielle Gesetze, also zu Cybersicherheit, KI, Datenschutz, Plattformregulierung und so weiter gegossen. Und das ist, glaube ich, schon etwas sehr, sehr Gutes, was viele andere Staaten und auch Staatenverbünde weltweit so nicht vorweisen können.
Welcher ist der bedeutendste Fehler, der im Hinblick auf KI in Deutschland gemacht wird?
Ich glaube, das ist wie bei vielen anderen Staaten auch. Es wird weitgehend bedenkenlos eingesetzt. Und wir sehen es sowohl im privaten Kontext wie auch im beruflichen Kontext, wo man früher, also ich kenne es auch zu meinen Schulzeiten, wo die Lehrerinnen und Lehrer dann gesagt haben, ja, mit Internet, mit Google, da solltest du nicht so viel bearbeiten irgendwie, weil das ja irgendwie eine Suchmaschine ist und Wikipedia sowieso, da weiß man nicht, was da drin steht, ob es die Wahrheit ist, ob das irgendjemand sich zusammengeschrieben hat. Erleben wir jetzt natürlich so ein bisschen 20 Jahre später die Situation für Chatbots. Ja, also ich meine, wenn man jetzt im Internet sucht, ist es schon mal noch was Besseres, als wenn man einen Chatbot einsetzt. Das Problem, was ich sehe, ist zum einen, was in der Ausbildung ist, es wird mehr und mehr eine Generation von Fragenden ausgebildet. Ja, also dass wir uns nicht mehr selber um das Thema bemühen, dass wir eben selber nicht mehr die verschiedenen Ansichten uns anschauen, dass wir nicht mehr wissenschaftliche Quellenarbeit betreiben, also sowohl in der Schule wie auch an den Universitäten, Hochschulen sehe ich das. Das ist zum einen ein wirklich sehr, sehr großes Problem. Und zum anderen ist das Problem, dass man gerade im beruflichen Kontext sieht, dass theoretisch jeder auf einmal alles kann, gefühlt. Ja, also jeder sagt dann, okay, obwohl ich eigentlich keine Ahnung davon habe, schreibe ich ein Stück Software, obwohl ich eigentlich von Marketing keine Ahnung habe, lasse ich eben mal schnell irgendwas prompten, ein Logo erstellen, etc. Und das führt am Ende auch dazu, dass vielleicht auch die Komplexität im Unternehmen ansteigt. Und da hat es durchaus schon Statistiken gegeben, dass uns KI nicht die Arbeit erleichtert, sondern dazu führt, dass wir uns immer mehr im Alltag verstreuen. Jeder macht irgendwie alles, aber niemand macht irgendwas mehr so richtig in der Tiefe. Und das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wenn man sich mal vorstellt, es findet KI bereits im Bereich der Programmierung-Anwendung, im Maschinenbau-Anwendung. Es werden immer mehr Daten aggregiert, gesammelt, automatisiert, ausgewertet. Und wenn ich mir dann überlege, naja, also wenn im Maschinenbau umfassend KI-Anwendungen genutzt werden, um vielleicht auch Produkte schneller herzustellen, kostengünstiger herzustellen, verlieren wir vielleicht auch in den nächsten Jahren Genauigkeit. Das heißt, wo man beispielsweise gesagt hat, es werden Daten, die früher manuell erhoben worden sind, jetzt aggregiert. Dadurch entstehen vielleicht größere Unsicherheiten, haben wir vielleicht am Ende Maschinen, die vielleicht weniger genau arbeiten, als es noch vor einigen Jahren zuvor der Fall gewesen ist.
Deine Vita ist so unglaublich vielfältig und umfangreich. Bist du ein Vorbild, was das Thema lebenslanges Lernen angeht?
Ja, ich glaube, gerade bei Cybersicherheit geht es nicht ohne lebenslanges Lernen. Also ich würde es nicht als Vorbild bezeichnen, sondern als Notwendigkeit an der Stelle, weil es passiert jeden Tag so viel einfach. Und obwohl ich das den ganzen Tag lang eigentlich mache, habe ich manchmal auch schon das Gefühl, man kommt selber nicht mehr richtig hinterher, weil die Entwicklung, die Evolution einfach so schnell ist. Und gerade im Technologiebereich hat sich diese Evolution ja auch erheblich gesteigert. Also wenn man auch schaut, wo wir in den 2000er Jahren von 2000 bis 2009 drüber geredet haben oder von 2010 bis 2019, dann sind jetzt ganz andere Evolutionszyklen. Wenn man sich mal anschaut, 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen, ist vorgestellt worden. Wenn man das mal vergleicht mit den Anwendungen, die wir heute haben an der Stelle, dann sind das ja wirklich Paradigmenwechsel und das sind nicht mal 20 Jahre, die dazwischen liegen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Was sollten Schülerinnen und Schüler bis zum Schulabschluss für KI-Kompetenzen vermittelt bekommen?
Also zum einen, wie sie es im Studium richtig einsetzen können, weil Studium ist, glaube ich, schon nochmal etwas anderes als Schule, weil viel, viel mehr selbstständiges Arbeiten auch gefordert wird, weniger Anleitung an der Stelle. Und man sich bewusst machen sollte, man kann eben ein Studium nicht allein mit KI erschlagen. Ich sehe es teilweise bei den Hausarbeiten so, dass da einfach dann irgendwas gepromptet wird. Aber am Ende geht es darum, dass man vom Arbeitgeber natürlich die ganzen Sachen auch irgendwo selber begründen muss. Man muss Ergebnisse transparent machen, nachvollziehbar gestalten. Und da würde ich jedem raten, sich noch viel, viel stärker auf den Weg der Ergebnisfindung zu orientieren, als jetzt auf das Ergebnis selbst.
Vielen lieben Dank.
Ich glaube, eine Frage war noch offen. Ne? Ja, genau. Da ist mir jetzt auch die Antwort eingefallen.
Ah, perfekt.
Genau, zu dem Begriff, genau.
Erklär mir einen KI-Begriff, den ich vermutlich noch nicht kenne.
Vibe-Coding, würde ich da sagen. Das heißt also...
Vibe-Coding, ja.
Also Vibe-Coding bedeutet, dass ich einfach ein Programm, eine Software prompte. Also wenn ich jetzt keine Programmiersprache beherrsche, kann ich normalerweise nichts programmieren. Mhm. Aber bei Vibe-Coding sage ich beispielsweise einfach einen Sprachbot. Ich möchte ein Programm haben, den Code in einer bestimmten Programmiersprache, der dieses und jenes können muss. Erstell mir entsprechende Software und der macht das dann.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja.
Funktioniert das gut?
Ja, das funktioniert. Aber es ist fehlerbehaftet teilweise. Und es ist auch nicht unbedingt immer sicher, was als Ergebnis dabei rauskommt.
Krass, dass das schon so gut funktioniert. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Also ich glaube nicht, dass man Lieblings-KI-Tool sagen kann, aber wenn man eins benutzt, dann benutze ich eine professionelle Lizenz von ChatGPT.
Ich schreibe jetzt im Sommer mein Abi. Wie schaffe ich es, mein volles Potenzial zu nutzen?
Also ich glaube, das setzt so ein bisschen früher auf jeden Fall an. Man muss die richtigen Leistungskurse wählen, auf die man wirklich richtig Lust hat. Und dann hat sich bei mir eigentlich vieles so einfach so ergeben. Also wenn ich ich hatte Deutsch und Politik als Leistungskurse. Wenn ich da einen Aufsatz oder eine Arbeit geschrieben habe, dann hat das Spaß gemacht. Ja, also ich bin da nicht in die Abiturprüfung reingegangen nach dem Motto, oh, jetzt habe ich irgendwie eine Prüfung vor mir, sondern mal gucken, was das für ein interessantes Thema sein könnte. Und dann schreibst du was dazu. Und das hat dann schon sehr geholfen. Das hat auch viel Druck genommen.
Danke. It's a wrap. Vielen lieben Dank. Das war eine richtig tolle Podcast-Folge.
Danke für die Einladung nach Delmenhorst. Hat mich sehr gefreut.
Danke, danke. Wie schön.
People of Tech ist ein Podcast von #IMakeAI, einer Initiative vom Wilms-Gymnasium Delmenhorst. Eure Gastgeberin ist Shanice Hiriaki. Aufnahme und Schnitt Matthias Barth. Inhaltliche Beratung Klaas Vegas.